Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Fans von Sascha Raubals Buchserie Kurt kennen und lieben den Detektiv aus Oberbayern mit seinen göttlichen Verbindungen. Leider gibt es nur 4 Bände. Aber ab und zu schreibt Sascha Kurzgeschichten im, ich sag mal, Kurt-Universum. Eine davon hatte ich bereits hier im Podcast, die Ultra-Kurzgeschichte typisch. Für den Einstieg wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ihr euch erst typisch anhört und dann die heutige Folge Moralischer Kompass. Was natürlich noch besser wäre, ihr fangt mit Band 1 Kurt in göttlicher Mission an und lest die ganze Buchreihe. Es ist auf jeden Fall humorvoll und spannend. Wenn ihr diese Kurzgeschichten lieber selber lesen statt hören möchtet, 3 davon gibt's für 99 Cent bei shop.tradition.com und sucht dort nach Raubals Kurze. Ich habe auf jeden Fall auch einen Link in den Shownotes. Mehr über Sascha und seine Werke findet ihr auf seiner Webseite www.sascha-raubal.de. Im Fediversum oder Mastodon schreibt er unter @sascha_raubal@münchen.social. Sascha, vielen Dank für die Geschichte. Hoffentlich gefällt sie euch genauso wie mir. Moralischer Kompass von Sascha Raubal. Kurt Odensen, Privatdetektiv, erhob sich vom Frühstückstisch. »Ich mach mich dann mal auf die Ringelsöckchen«, er strich seiner Frau Sonja übers Haar. »Wird heute sicher nicht spät werden. Lee und Fikret kommen gut alleine zurecht.«
»Warum bleibst du da nicht da?« fragte Leif, sein Jüngster. »Sind doch noch Ferien.«
»Schon, aber ich habe einigen Bürokram zu erledigen.« »Das ist halt so, wenn man erwachsen ist. Man muss eine Menge Krempel machen, den man nicht mag. Wie gesagt, ich bleib nicht allzu lange.« Frau und Sohn bekamen einen dicken Schmatz aufgedrückt, dann ging er in den Flur, griff sich die Autoschlüssel und warf sich sein Jackett locker über die Schulter. Anfang April 2024, Ostern war gerade eine Woche vorbei und draußen tat es so, als sei es schon Sommer. Konnte man schön finden oder furchteinflößend? Er tendierte zu Letzterem. Tommy und Aminata, seine beiden Älteren, schliefen teenager-typisch sicher noch ein paar Stunden. »Sag den beiden Schnarchnasen einen schönen Gruß von mir.« Kurt öffnete die Haustür. Da dudelte das Telefon. Er zögerte. »Soll ich?« »Lass nur«, rief Sonja. Er hörte den Stuhl über den Boden scharren. Einen Moment später erschien sie und langte nach dem Hörer. »Odensen?« Er schickte ihr noch einen Luftkuss, trat nach draußen und schloss die Tür hinter sich. Keine 5 Meter weit war er gekommen, da riss Sonja sie wieder auf. »Kurt, das ist für dich.«
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie zu Hause störe«,
sagte die Frauenstimme am anderen Ende.
»Mein Name ist Kiret. Ich bin Anwältin. Ich dachte, ich erwische Sie lieber noch, bevor Sie nach München fahren.«
»Schon recht«, antwortete er.
»Worum geht's denn?« »Man hat einen Anschlag auf mich verübt.«
»Oha. Sind Sie verletzt?«
»Nein, das nicht. Diesmal hatte man es nur auf meine Kanzlei abgesehen. Aber ich traue dieser Sorte Leute alles zu.«
Verängstigt klang sie allerdings nicht, nur ziemlich sauer. »Und die Polizei?«
»Ist natürlich bereits vor Ort. Ich zweifle jedoch sehr daran, dass man den Fall mit dem gebotenen Nachdruck verfolgen wird. Deshalb möchte ich gern auf Ihre Dienste zurückgreifen. Können Sie sofort zu mir kommen? Hier in Weilheim?«
Bürokram oder neuer Fall? Die Entscheidung fiel ihm leicht. Geben Sie mir die Adresse. 3 Minuten später saß Kurt im Auto. Er hatte nur schnell noch eine Signal-Nachricht an seine Assistentin mit Name und Adresse der möglichen neuen Klientin geschickt. Lee sollte die wichtigsten Eckdaten über die Dame herausfinden. Als er nach kurzer Fahrt bei der Kanzlei ankam, stand dort nicht nur ein Wagen der Polizei, sondern auch mehrere Presseautos und eine Handvoll Schaulustige. Nanu, doch so dramatisch? Man sah keine Schäden, eine Bombe oder ein Brandanschlag waren also unwahrscheinlich. Warum der Aufstand? Irmgard Girett, Rechtsanwältin, verkündete das silbern glänzende Schild am Straßenrand, einige Meter vor dem Haus. Alle von hier aus sichtbaren Fenster waren sperrangelweit aufgerissen. Ein eigenartiger, höchst unangenehmer Geruch hing in der Luft. Ein Uniformierter hielt Kurt auf. Früher hatte er die Truppe, natürlich nur in Gedanken, die grünen Männchen genannt. Nun, nach dem Wechsel der Uniformfarbe, waren es eben die Blaumeisen. Was nichts daran änderte, dass er mit den meisten von ihnen gerne zusammenarbeitete.
»Kurt, servus, was machst du denn hier?«
»Moin, Michel«, er drückte dem Polizisten die Hand. »Die Frau Anwältin möchte mich engagieren, um dem Anschlag nachzugehen.« Michel grinste.
»Traut sie uns wohl nicht zu?«
Kurt zuckte die Schultern. »Ah, du kennst das doch. Manche Leute trauen niemandem was zu, den sie nicht selbst ausgesucht haben. Außerdem seid ihr armen Schweine eh chronisch überlastet. So haben wir beide was davon. Ich den Auftrag, ihr etwas weniger Arbeit.«
»Auch wieder wahr.«
»Was ist denn passiert?«
»Riechst du's nicht?« er schnüffelte.
»Hast du dies Jahr noch nicht geduscht?«
»Depp!«
Michel lachte auf. »Das Labor muss es noch bestätigen, aber sehr wahrscheinlich hat da jemand Hukinol verspritzt.«
»Huki was?«
»Hukinol, ein Vergrämungsmittel für Wildtiere. Stinkt wie konzentrierter menschlicher Schweiß. Absolut brutal. Irgendwer hat das Zeug heute Nacht in 2 der Lüftungsanlagen gespritzt. Hat sich in der ganzen Kanzlei verbreitet, man hält's kaum aus da drin.«
»Wie appetitlich.«
»Oh ja.« Kurt warf einen demonstrativ neugierigen Blick auf die Fahrzeuge der Presse.
»Die hat sie gleich nach uns angerufen«, erklärte Michel mit gesenkter Stimme. »Kreisbote, Tagblatt, Süddeutsche und BR. Die Frau ist nämlich wahnwitzig wichtig.«
Die Betonung sagte deutlich, was er von dieser Selbsteinschätzung der Geschädigten hielt.
»Will heißen?«
Ehe er eine Antwort bekam, drängten 4 Männer und 2 Frauen aus dem Haus, bewaffnet mit Kameras und Mikrofonen. Dicht auf folgte eine Frau Mitte 50, ausgesprochen seriös gekleidet, etwas mehr als schulterlange, graue Haare.
»Schreiben Sie das, Herrschaften! Man kann sich in diesem Land nicht mehr sicher fühlen. Wenn man nicht die richtige Gesinnung hat, ist man freiwillig.«
Die Journalisten atmeten erstmal tief durch, offensichtlich froh, aus dem Schweißgestank herauszukommen. 2 von ihnen waren sichtlich blass. Sie beeilten sich, in ihre Wagen zu kommen und fuhren von dannen.
»Herr Odensen?«
Die Frau sah ihn fragend an.
»Der Nämliche«, bestätigte er und ging, die Hand ausgestreckt, auf sie zu. Je näher er der Tür kam, desto schlimmer wurde der Mief. Das Zeug roch ja wirklich widerlich.
»Girett«,
stellte sich die Anwältin vor und schlug ein.
»Irmgard Girett, kommen Sie rein.«
»Wollen wir das nicht lieber hier draußen, an der frischen Luft?«
»Nein«, wehrte sie sofort ab. »Mein Büro ist zum Glück nur schwach betroffen. Das meiste ist im Zimmer meiner Assistentin und einem Besprechungsraum gelandet. Natürlich hat sich der Geruch überall verbreitet, aber bei geschlossener Tür und weit geöffnetem Fenster kann man es aushalten.«
Nun gut, Kurt hatte schon Schlimmeres erlebt. Er nickte Michel zu, holte tief Luft und folgte Girett nach drinnen. Tatsächlich konnte man im Büro der Anwältin einigermaßen atmen. Das Fenster ging auf einen recht weitläufigen Garten hinaus, Ein Ventilator blies leise surrend Frischluft herein. Mitten in einem der teureren Viertel Weilheims war ein so großes Grundstück einiges wert. Die Frau hatte Geld. Kurt setzte sich auf den ihm zugewiesenen Stuhl, als höfliches Angebot konnte er die Geste nicht auffassen, und sah seine potenzielle Klientin aufmerksam an.
»Was man mir angetan hat, wissen Sie inzwischen«, stellte sie fest.
»Ein Wildvergrämungsmittel«, gab er Michels Informationen wieder. »In die Lüftung.«
»Ganz genau. Ein widerlicher Anschlag.«
Sie blieb ruhig, doch in ihrem Blick lag, was? Erschütterung? Wut? Er meinte eher, Verachtung und blanken Hass darin zu erkennen. »Haben Sie jemanden in Verdacht?« Gerrit nickte.
»Allerdings!«
Sie erhob sich von dem ledergepolsterten Stuhl, auf dem sie erst vor wenigen Augenblicken Platz genommen hatte, drehte sich zu dem Fenster in ihrem Rücken und warf einen langen Blick nach draußen. Es schien beinahe so, als wolle sie sich vergewissern, dass da draußen niemand stand und lauschte.
»Es gibt da so einen Lehrer«,
fuhr sie endlich fort und wandte sich ihm wieder zu.
»Am Gymnasium. Anton Borbeck.«
Der Name war Kurt bekannt. Tommy hatte den Mann letztes Jahr in Physik gehabt. Ami war heuer in Englisch bei ihm. Netter Kerl. Ruhig. Eigentlich unvorstellbar, dass der auf so blöde Ideen kam. Nach außen hin ließ er sich nichts anmerken und hörte weiter zu.
»Mein Neffe hat mir zugetragen, dass diese Person sich im Unterricht immer wieder deutlich politisch positioniert. Er hetzt in geradezu unerträglicher Weise gegen jeden, der nicht seiner Meinung ist. Einer dieser Ökospinner. Leider haben alle Beschwerden über ihn nichts genutzt. Weder das Direktorium noch das Schulamt sind gewillt, den Mann auf seine Pflicht zur politischen Neutralität hinzuweisen. Ich bin bereits bis zum Kultusministerium gegangen, habe von dort aber bislang noch keine Antwort erhalten.«
So langsam schwante Kurt, mit was für einer Sorte Mensch er es hier zu tun hatte. Wollte er so jemanden als Klientin haben? Eher weniger. Zudem hätte sie als Juristin wissen müssen, dass diese Auslegung der Neutralitätspflicht Blödsinn war. Aber noch war er zu neugierig, um sofort zu gehen. »Sie glauben, er rächt sich für die Beschwerden?«
»Zum einen das, zum anderen sind wir aufrechten Deu...«
Sie unterbrach sich.
»Sagen wir es so, wir, die nicht alles nachplappern, was der Mainstream vorgibt, sind hier in unserem eigenen Land nicht mehr sicher vor diesem Gesindel.«
Das letzte Wort spuckte sie geradezu aus.
»Man sieht es ja, kein Respekt vor dem Eigentum anderer Menschen.«
»Im Gegensatz zu deinesgleichen, aber vor deren Leben«, dachte Kurt und wollte den Fall eben rundweg ablehnen, da machte sein Handy Pling. »Kleinen Moment bitte«, bat er und zog das Ding aus der Innentasche. »Aha, Nachricht von Lee. Hat mal für den Stadtrat in Weilheim kandidiert. Bernd Fenn. Kackeflügel. Was willst du denn mit so einer?« Tja, das fragte sich Kurt auch gerade. Lees Nachricht bestätigte seinen Eindruck. Die Frau war rechts außen unter den ganz Rechten. Wollte er für so jemanden arbeiten? Eigentlich wäre er am liebsten sofort aufgestanden und gegangen, doch ein plötzliches Gefühl hielt ihn zurück. Er schob das Gerät zurück und sah Gerrit in die Augen. »Wenn ich den Täter finde, was soll ich tun?« fragte er.
»Natürlich der Justiz ausliefern«, antwortete sie prompt. »Den mache ich so fertig, dass er sich nie wieder davon erholt. Wozu bin ich Juristin?«
»Wozu?« Das war Kurt ziemlich klar. Einen Moment noch zögerte er, dann fiel die Entscheidung. Er erhob sich. »In Ordnung. Ich übernehme den Fall. Mein Tagessatz
ist mir egal«, unterbrach ihn die Klientin. »Aber machen Sie es persönlich, bitte. Soweit ich weiß, sind Ihre beiden Angestellten keine Deutschen.«
»Oh doch, das sind sie.« Diesen Widerspruch konnte er sich nicht verkneifen. »Beide hier geboren und aufgewachsen. Erwartungsgemäß erntete er dafür einen skeptischen Blick. Aber da sowohl Frau Wen als auch Herr Choban bereits mit anderen Fällen beschäftigt sind und ich ja eh hier in Weilheim wohne, werde ich die Sache selbst bearbeiten. Draußen auf der Straße holte Kurt erstmal tief Luft. Da drin stank es, nicht nur nach Huki Dings. Dann rief er Lee an und teilte ihr mit, dass er diesen Fall übernahm.
»Was?« klang es ungläubig durchs Telefon. »Hast du meine Nachricht nicht gelesen?«
»Doch, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich das mache. Vertrau mir.« Er konnte beinahe hören, wie sie das Gesicht verzog. Aus naheliegenden Gründen reagierte sie beinahe noch allergischer auf diese Gestalten als er selbst.
»Na schön«, murrte sie dann, »du wirst schon wissen, was du tust. Also kommst du heute nicht ins Büro?«
Nein, das tat er nicht. Stattdessen fuhr er nach Hause, um die Adresse des verdächtigen Lehrers herauszufinden und sich was Legeres anzuziehen. Im Anzug war er viel zu auffällig für eine Observierung. Nachdem er besagten Anzug zum Durchlüften nach draußen gehängt hatte, er hoffte nur, der Gestank ginge auch ohne Reinigung wieder raus, machte Kurt sich auf den Weg zu Borbecks Wohnung. Sicher würde der Mann, wenn er denn überhaupt der Schuldige war, nicht am helllichten Tag einen weiteren sogenannten Anschlag verüben, doch damit rechnete Kurt in den nächsten Tagen oder Wochen sowieso nicht. Meist warteten die Täter ab, bis die größte Aufregung abgeklungen war. Aber die Observierung eines Verdächtigen sollte ja seine Gewohnheiten und Kontakte ans Licht bringen. Immerhin war es auch möglich, dass jemand, aus dessen Umfeld die Beschwerden gegen den Lehrer zum Anlass genommen hatte, auf so anrüchige Weise aktiv zu werden. Sonja hatte ihm schnell eine Kanne Früchtetee und ein paar Brote mit Schinken und Salami gemacht, und so saß er bald darauf kauend in seinem Auto, etwa 30 Meter von dem Wohnblock entfernt, in dem seine Zielperson lebte. Die Wohnung befand sich im zweiten Stock, zwei Fenster standen weit offen und ließen die ungewöhnliche Wärme herein. Es war also vermutlich jemand daheim. Nach einer Weile erschien ein Kopf an einem der Fenster. Lange blonde Haare, zum Pferdeschwanz gebunden. Ja, das war Borbeck. Kurt hatte ihn ja schon zwei-, dreimal bei Elternabenden oder in Sprechstunden gesehen. Nun mal abwarten, was der heute, am letzten Ferientag, so machte. Vermutlich steckte er bereits wieder in Unterrichtsvorbereitungen. Lehrer hatten in den Ferien weit weniger Freizeit, als viele gern behaupteten. Der Tag verging vollkommen ereignislos. Die Haustür immer routiniert im Blick, recherchierte Kurt am Tablet. Recht viel Bemerkenswertes fand er über den Verdächtigen nicht heraus. Dieser war seit mindestens 8 Jahren bei den Grünen und spielte Handball. Toll. Von wegen, heute sei jeder gläsern und man könne im Netz alles über ihn herausfinden. Na schön, war ja eigentlich auch besser so. Es wurde dunkel und er überlegte bereits, die Observierung zu beenden. Heute würde wohl nichts mehr passieren. Da öffnete sich die Haustür und Borbeck trat auf die Straße. Jeans, Turnschuhe und dunkler Kapuzenpulli, neuerdings Hoodie genannt. Ein großes, orangenes Biers prangte auf der Brust, darunter ein gleichfarbiger Bärenkopf. Soweit Kurt wusste, das Zeichen der Chicago Bears, eine Footballmannschaft. Borbeck ging zu einigen Garagen neben dem Wohnblock, öffnete das zweite Tor von links und verschwand darin. Einen Augenblick später erschien er wieder, auf einem Fahrrad.
»Scheiße, Deckel«, stöhnte Kurt.
Das war jetzt unpraktisch. Zu Fuß hielt er mit dem Ding nicht Schritt, im Auto so langsam hinterherzufahren fiel auf. Aber was blieb ihm anderes übrig? Hätte er mal gleich dran denken sollen, dass für einen Grünen nur das Radl in Frage kam, erst recht bei dem Wetter. Nun gut. Kurt startete den Motor und rollte langsam an, als der Lehrer auf die Straße einbog und davonfuhr. Wenigstens war die Karre leise. Nicht so leise wie eine Batteriekutsche, aber ausreichend. Es ging in die Innenstadt. Alles sah nach dem Marienplatz aus. Fußgängerzone. Das auch noch. Wenigstens nahm der Kerl die Herzog-Christoph-Straße und zu Kurts großer Überraschung war da sogar schon ein Parkplatz frei. Schnell hüpfte er aus dem Auto und sah eben noch, wie die Zielperson in die Kavaliergasse abbog, einen schmalen Weg in die Fußgängerzone. Nein, Borbeck stieg sogar ab und schob. Kurt klopfte dem Mann für dessen Anstand im Geiste auf die Schulter. Allzu viele bretterten mit ihren Radeln rücksichtslos weiter. Es war immer offensichtlicher. So ein Mann kam nicht auf derart dumme Ideen. Viel zu brav dafür. Als Kurt selbst die Fußgängerzone erreichte, sah er den Lehrer geradewegs auf die nächstgelegene Pizzeria zusteuern. Er wartete, bis Borbeck sein Rad an einem Laternenmast angekettet hatte und drinnen verschwunden war, und folgte ihm dann. Gemütlich schlenderte er den langen Gang entlang, der an einigen kleinen Tischen vorbei zu den etwas größeren im hinteren Bereich führte. Ah, da saß der Gesuchte, an einem Tisch mit drei anderen Männern, die bereits Getränke vor sich stehen hatten und noch die Karte studierten. Die wollten hier offensichtlich essen. Kurt überlegte nicht lange. Die Gruppe würde sicher eine Weile hier sitzen, seine Brote waren bereits seit Stunden verdaut, und der Duft nach Pizza ließ seinen Magen knurren wie einen wütenden Mastino Napoletano. Also pflanzte er sich an einen der kleinen Tische, nahe bei der Gruppe, aber durch eine Topfpflanze ein wenig verdeckt. Borbeck saß mit dem Rücken zu ihm. Viel konnte nicht passieren.
»Hast du's schon gehört, Toni?« fragte einer aus der Runde eben. »Irgendwer hat der Giret Stinkbomben ins Haus geschmissen. Kam heute Nachmittag auf Bayern 1.«
Ein schadenfrohes Lachen folgte.
»Na super«, entgegnete eine andere Stimme genervt. Wenn Kurt sich richtig an die Sprechstunden in der Schule erinnerte, war das Borbeck. »Ganz grandiose Idee. Jetzt kann sie sich wieder als Opfer aufspielen. So ein hirnverbrannter kindischer Scheiß.«
»Oh was, gönnst du's der Kuh etwa nicht?«
»Puh, gönnen oder nicht, du kennst doch das Spielchen. Wenn Grüne zusammengeschlagen werden oder Steine an den Kopf kriegen, kräht kein Hahn danach. Aber ein Hundehaufen bei denen auf dem Fußabtreter und sie machen einen Wirbel, als hätte man sie fast umgebracht.«
Und nach einer kurzen Pause:
»Nein, echt eine Scheißidee. Ganz davon abgesehen, dass man sich damit auf deren Niveau runterbegibt. Sollten wir nicht besser sein?«
»Deren Niveau?«
Eine dritte Stimme mischte sich ungläubig ein.
»Die wollen am liebsten die Gaskammern wieder anschmeißen und du nennst deine Stinkbombe deren Niveau?«
»Na ja, nicht ganz«, lenkte Borbeck ein. »Trotzdem sind solche Methoden Schwachsinn. Wenn wir unseren Anstand aufgeben, haben die gewonnen.«
Damit war die Theorie, der Lehrer sei der Täter, dann wohl erledigt. Hätte er die Kanzlei verstänkert, spräche er jetzt sicher nicht so vehement dagegen. Na schön. Einerseits gut, weil der Mann Kurt sympathisch war und er ihn auch nicht für so dumm gehalten hätte. Andererseits musste er nun ganz von vorne anfangen, ohne einen Verdächtigen. Er zückte nur schnell noch seine Kugelschreiberkamera und machte ein paar unauffällige Bilder von der Runde. Möglicherweise war einer der anderen drei der Gesuchte. Am Tisch nebenan schwenkte das Gespräch auf die üblichen grünen Themen: Klimakatastrophe, Demokratiedemos, Flüchtlinge und die neuesten Peinlichkeiten der Staatsregierung. Und Kurt bestellte eine große Pizza und ein Cola-Weizen. Immerhin musste er noch ein kleines Stück nach Hause fahren. Er wartete eben auf den Kellner, um den unangenehmen Teil des Abends hinter sich zu bringen, das Zahlen, da sprach ihn jemand von der Seite an. »Herr Odensen?« Kurt sah auf und direkt in das Gesicht von Borbeck. »Ups.« »Oh, Herr, Einfach mal ein bisschen blöd stellen war immer gut.
»Borbeck, Ihre Tochter ist bei mir in Englisch. Und Ihren Sohn hatte ich letztes Jahr.«
»Ach ja, natürlich.«
Kurt wandte sich dem Lehrer zu, erhob sich ein kleines Stück von seinem Platz und schüttelte die dargebotene Hand.
»So alleine hier?« fragte Borbeck.
»Ja.« Jetzt brauchte er aber schnell eine gute Ausrede.
Sonja ist mit den Kindern noch nicht von einem Tagesausflug zurück, und ich hatte plötzlich Lust auf Pizza.
Ah ja, ein Ausflug, schön, macht den Kindern bestimmt Spaß. Ich treffe mich hier mit ein paar Bekannten.
Einen Moment lang stand Borbeck etwas unschlüssig rum.
»Na ja«, sagte er schließlich, »ich gehe dann mal wieder zurück an meinen Tisch. Wir sind fertig. Sie ja auch, wie ich sehe.«
Ja, der leere Teller und der kleine, noch verbliebene Schluck im Glas waren eindeutige Zeichen. Da brauchte man nicht mal Detektiv zu sein.
»Ihre Kinder machen mir und den Kollegen übrigens viel Freude. Freundlich und engagiert. Leider haben wir ein paar unangenehme Schüler, die von daheim eine eher abstoßende Gesinnung mitbringen, aber die beiden halten sich gut.«
»Das ist schön. Vielen Dank.« Da Amis und Tommys leiblicher Vater aus Gambia stammte, waren sie mit ihrer schönen braunen Haut dieser abstoßenden Gesinnung, Kurt nannte das einfach Arschlochigkeit, leider immer wieder ausgesetzt. Zum Glück hatten sie auch ein paar Freunde, die ihnen notfalls zur Seite standen.
»Tja nun, das wollte ich nur loswerden. Schönen Abend noch.«
»Ihnen auch.« »Puh, was ein Glück, dass die Observierung sowieso sinnlos geworden war. Sich mit der Zielperson zu unterhalten, war nicht die ideale Methode, unauffällig zu bleiben.« Der Kellner kam mit dem Portemonnaie, doch statt zu zahlen, hatte Kurt aus irgendeinem unerfindlichen Grund plötzlich Lust auf Eis. Also bestellte er noch einen großen Eisbecher und löffelte genüsslich vor sich hin. Er war noch nicht mal zur Hälfte fertig, da lief die Gruppe vom Nachbartisch an ihm vorbei. Borbeck grüßte nochmal freundlich, dann waren die vier aus dem Lokal verschwunden. Eine gute Viertelstunde später verließ auch Kurt das Restaurant, genoss auf den paar Metern zu seinem Wagen die Nachtluft und setzte sich hinters Steuer. Ab nach Hause. Morgen konnte er sich Gedanken machen, wie er nun weiter vorgehen wollte. Da wenig los war, rollte er in gemütlichem Tempo durch die Straßen. Sein Weg führte ihn nicht weit an der Kanzlei dieser Giret vorbei. Zu Fuß war nun kaum noch jemand unterwegs. Nanu, was war denn das? Diesen Hoodie kannte er doch. Das große Biers und der Bärenkopf dazu. Sollte Borbeck nicht schon längst daheim sein? Stattdessen lief er da die Straße lang. Das Rad hatte nicht mehr vor dem Lokal gestanden. Er war also vermutlich heimgefahren und zu Fuß wieder losgegangen. Im Gegensatz zu vorher trug er nun die Kapuze auf dem Kopf und verbarg sein Gesicht. Sehr eigenartig. Sollte er sich so in dem Mann getäuscht haben? Der ging eindeutig in Richtung der Kanzlei. Kurt suchte schnell einen Platz für das Auto und folgte dann dem Lehrer. Tatsache, der Kerl steuerte direkt auf den Tatort zu. Das schlug er dem fast die Krone ins Gesicht. Wollte der wirklich gleich am nächsten Abend schon wieder Unsinn machen? Vorhin hatte das noch ganz anders geklungen. Borbeck suchte sich einen tiefen Schatten, um das Haus zu beobachten. Kurt tat es ihm nach und behielt den Winkel genau im Auge. Mal sehen, was der vorhatte. Nach wenigen Minuten trat die Zielperson wieder aus dem Schatten und näherte sich dem Haus. Offenbar fühlte sie sich sehr sicher. Kurt schlich los, um den Mann auf frischer Tat zu erwischen. Erst jetzt sah er, dass Borbeck eine Stofftasche dabei hatte. Der Lehrer holte etwas heraus und ging weiter aufs Haus zu. Etwa schon wieder dieses Huki, was auch immer? Da drin stank es doch eh noch erbärmlich. Nein, nun schüttelte er das Ding. Das Klappern verriet die Spraydose. Also sollte es wohl diesmal eine kleine Botschaft an der Hauswand werden. Ein paar schnelle Schritte und Kurt packte zu. »Lass den Scheiß, Borbeck!« Dann stutzte er. »Was zum...« Das war nicht das Handgelenk eines Mannes. Die Spraydose fiel scheppernd zu Boden, seine Beute wirbelte herum, die Kapuze rutschte vom Kopf und Kurt blickte in ein zu Tode erschrockenes Gesicht. Verdammt, der Junge war bestenfalls 14.
»Herr Odensen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.«
Borbeck saß zusammengesunken am Küchentisch, seine Frau völlig erschüttert daneben, und der Junior wäre wohl am liebsten im Boden versunken.
klaut meinem Bruder das Hukinol aus dem Schuppen und macht sowas damit.«
Der Vater des Missetäters schüttelte verzweifelt den Kopf.
»Wir haben alles getan, um unserem Jungen einen guten moralischen Kompass mitzugeben, und stattdessen...«
Er hob hilflos die Schultern und ließ sie wieder herabsacken.
»Ach, der Kompass ist schon ganz gut ausgerichtet«, widersprach Kurt und klopfte dem Bub, der denselben Hoodie wie sein alter Herr trug, auf die Schulter.
»Die Richtung zumindest stimmt. Nur der Weg war keine ganz so gute Idee, aber das muss ich Ihnen wohl nicht erklären. Sie sind von derartigen Methoden ja auch nicht so begeistert, wie ich heute gehört habe.«
»Ja, aber«, Borbeck sah ihn verwundert an, »ich dachte, Sie sind von dieser Gerrit engagiert worden, um den Täter zu fassen.«
Kurt nickte. »Bin ich.«
»Dann werden Sie also nun die Polizei informieren?«
»Sicher nicht.«
Nun war die Verwirrung komplett. »Warum nicht?«
»Weil ich Menschenfeinde vom Schlage Gerrit auf den Tod nicht ausstehen kann.«
»Aber den Fall haben Sie übernommen.«
»Yep.«
»Wieso?«
Kurt grinste. »Ganz einfach. Hätte ich abgelehnt, wäre die Gerrit zu einem anderen Detektiv gegangen, der einfach nur seinen Job gemacht und den Jungen dieser Hyäne zum Fraß vorgeworfen hätte. Also wollte ich den Stänkerer erwischen und ihm klar machen, was ihm droht, wenn er den Unsinn nicht bleiben lässt.«
Nun sah ihn der Junge groß an.
»Sie hätten mich eh nicht zur Polizei gebracht?«
»Ach was, dich schon gar nicht. Du bist doch nicht mal strafmündig. Und ich verstehe ja, dass du auf die dumme Nuss sauer bist, wenn die deinem Vater solchen Ärger macht.«
»Ach das«, Borbeck Junior zuckte die Schultern, »das war ja nicht mal der Grund. Papa sagt, mit dem Blödsinn kommt sie eh nicht durch. Aber diese Typen wollen meine Freunde aus dem Land jagen. Omar und Adem haben schon richtig Schiss, dass man sie wieder zurück in den Krieg schickt oder zu diesem depperten Erdogan. Dagegen muss man doch was tun. Die sind doch hier aufgewachsen. Was sollen die in Syrien oder Anatolien?«
»Ja, ja, schon gut«, Kurt hob beschwichtigend die Hand.
»Ich sag doch, ich verstehe, dass du was gegen die Bande hast.«
»Ich kann sie auch nicht ausstehen. Wenn's nach denen ginge, würden meine eigenen Kinder aus ihrer Heimat geworfen.«
»Nur handelst du dir mit solchen Methoden halt unnötig Ärger ein, und die können noch schön das arme Opfer spielen. Das bringt's nicht. In ein paar Jahren bist du alt genug zum Wählen, und dann kannst du dich ja da engagieren, wo's was nutzt. In der Politik. Da braucht's Leute mit Anstand und Ehre. Gibt ja kaum welche.«
Der Bub nickte zögernd.
»Ist recht. Danke, dass Sie mich nicht verpfeifen.« »Und was sagen Sie der Gerrit jetzt?«
fragte seine Mutter.
»Ah«, Kurt winkte ab, »da fällt mir schon was ein. Erstmal ist Wochenende. Dann sehe ich weiter.«
»Das heißt, Sie können nichts vorweisen?«
Kalte Wut lag in Gerrits Blick.
»Wie gesagt«, antwortete Kurt betont gelassen, »habe ich einen Minderjährigen erwischt, der sich aber wieder losgerissen hat. Der Junge war so schnell in der Dunkelheit verschwunden, da kam ich nicht mehr nach. Aber der sah mir nicht so aus, als sei er schon strafmündig.«
»Deliktsfähig wäre er aber mit Sicherheit«, konterte sie. »Und damit hätte ich ihm und seinen Eltern gehörig Dampf machen können, wenn er ihnen nicht entkommen wäre.«
»Tja, das war wirklich Pech.«
»Pech«,
sie trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte herum.
»Und Sie sehen keine Chance, dieses Rotzbengels noch habhaft zu werden?«
Kurt schüttelte den Kopf. »Der hat den Schreck seines Lebens erlebt. Kann mir nicht vorstellen, dass er sich nochmal sowas traut.«
»Aha«,
man hörte ihr an, wie unbefriedigend diese Auskunft für sie war. »Sehr schön.«
»Nun«, Gerrit erhob sich, »Sie werden verstehen, dass ich das nicht als auftragsgemäße Leistung ihrerseits ansehe.«
Das war Kurt natürlich klar. Auch er stand auf. »Davon bin ich ausgegangen.« »Ja.« Er öffnete die Tür, drehte sich aber nochmal zu ihr um. »Passt schon. Ich kann eh nichts mit Rubel oder Yuan anfangen.« Ehe sie reagieren konnte, verließ er den Raum. Kaum war er aus dem immer noch penetranten Gestank der Kanzlei entkommen, pfiff Kurt vergnügt vor sich hin.
»Na schön,
Er hatte einen Tag Arbeit reingesteckt, für den er nun nicht bezahlt wurde. Aber ab und an eine gute Tat war doch nicht verkehrt.
»Gut gemacht, mein Freund«, hörte er plötzlich eine Stimme in seinem Kopf.
»AJ?« Kurt stutzte und lachte dann lauthals. Daher also die seltsame Eingebung, den Fall zu übernehmen und die plötzliche Lust auf Eis. Der alte Gott hätte ihm ja auch einfach sagen können, was er von ihm wollte. Aber manchmal spielte Jahwe, von seinen Freunden auch AJ genannt, eben gerne seine Spielchen.
Sie hörten Moralischer Kompass von Sascha Raubal, gelesen von Klaus Neubauer. Musik: Silly Intro von Alexander Nakarada. Ich bedanke mich bei Sascha für die Geschichte, euch fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann, ciao! Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de.
Ach ja, und weil ich heute ganz besonders merkwürdig drauf war beim Aufnehmen, gibt es tatsächlich mal eine Handvoll Outtakes. Himmel hilf.
Kennen und lieben den Detektiv aus Oberbayern mit seinen göttlichen Verbindungen. Detektiv, Detektiv, Detektiv. Himmel, Herrgott. Nein, der nicht. Detektiv, Privatdetektiv, Detektiv. Detektor, Privatdetektiv, Privatdetektiv. Hallo, ich freue mich, dass ihr meine Kurzgeschichte eingeschaltet habt.
Jesus Gott.
AJ, hilf. Hallo, ich freue mich, dass ihr meine... Hallo, ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt.